Wir lesen im Kapitel 4 ab Vers 11. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht, wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses dein Wort. Und wir haben gerade gehört, was dein Wort alles bewirken kann. Und so wollen wir uns deinem Wort stellen und dir und bitten, dass du uns durch dein Wort veränderst zu dir hin. Und wir danken dir schon im Voraus dafür, dass du es tun wirst im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Drei Gedanken dazu. Zuerst, Gott ruft uns zu seiner Ruhe. Zweitens, Herzensglaube wird gesucht bei jedem von uns. Und darum ist Selbstprüfung nötig oder gefragt. Im ganzen Kapitel 4 des Hebräerbriefes geht es um die Ruhe Gottes. Eine Ruhe, in die wir in unserem Leben eingehen dürfen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wird uns eine besondere Ruhe versprochen. Gott ruft uns zu dieser seiner Ruhe und zu einem inneren Frieden. Und Jesus hat auch gesagt, dass wir zu ihm kommen sollen. Oder, und er wird uns Ruhe geben, Erquickung. Aber er sprach von einem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das ist etwas Alternativloses, was uns Gott anbietet. Eine Ruhe hier und eine Ruhe hinter den Grenzen dieses Lebens. Ewige Ruhe. Deshalb sagen wir auch Ruhe im Frieden. Und damit ist für einen Verstorbenen gemeint, dass er in der Ewigkeit Gottes ruht. Gott ruft uns also zu seiner Ruhe. Er ruft uns zu einer Ruhe, und diese Ruhe ist eine, die wir durch Jesus Christus und durch sein Versöhnungswerk empfangen. Durch das, was er für uns getan hat. Wir dürfen dadurch, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, die Gewissheit der Vergebung unserer Sünden empfangen. Und auch die Gewissheit der ewigen Erlösung, die sogenannte Heilsgewissheit. Hier habe ich Frieden, weil mir vergeben wird oder wurde, und in Ewigkeit, weil ich bei Gott leben werde. Wir dürfen in der Verheißung ruhen, dass uns niemand mehr aus Gottes Hand herausreißen kann. Das ist eine Ruhe. Mit nichts vergleichbar. Zweitens, Gott ruft uns zur Ruhe aufgrund der weisen göttlichen Vorsehung für unser Leben. Nun, in unserem Leben ist so, dass es manchmal so ruhig geht, manchmal weniger. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Aufregung. Es gibt Probleme. Es gibt Krankheiten, Tod, was auch immer. Nichts geschieht von ungefähr. Nichts ist Zufall, sondern alles ist in Gottes Absicht und Plan. Wenn wir das wissen, wenn wir daran glauben, dann wird uns nichts aus der Ruhe bringen. Weil wir wissen, ja, Gott hat sich das für irgendwas gedacht. Das muss gut sein. Und denen, die Gott lieben, wird alles. Und damit ist Gutes und Schlechtes, was wir erfahren, zum Besten dienen. Da braucht man einen Glauben, damit man diese Ruhe hat. Und gerade diese Ruhe hier in unserem Leben ist überhaupt nicht selbstverständlich. Dass wir Frieden haben in Situationen, die uns aus der Bahn bringen oder bringen können. Das ist ein Geschenk Gottes. Wir wissen, Gott hat etwas mit mir, mit uns vor. Wir wissen aber noch nicht was. Es wird sich zeigen. Diese doppelte Ruhe und ja, doppelten Glück, kann man sagen, können wir aber erreichen, wenn wir diesem Herrn wirklich vertrauen. Wenn wir ihm wirklich glauben. Deshalb ist die Frage, glaubst du wirklich, dass Jesus Christus am Kreuz stellvertretend für dich, für deine Sünden gestorben ist? Oder glaubst du an Jesus als ein moralisches oder ethisches Vorbild? War er für dich der Retter oder war er für dich ein Held? Vertraust du ihm, dass er durch sein vergossenes Blut wirklich dich wirklich vom gerechten Zorn Gottes und von der Verurteilung für deine Sünde erlöst hat? Vertraust du ihm, dass Jesus dich garantiert für ewig erlöst hat? Eine ganz wichtige Frage. Wenn wir das nicht mit Ja beantworten können, können wir diese Ruhe nicht haben. Und zu dieser zweiten Art von Ruhe ist, hast du durch deinen Glauben Heilsgewissheit. Ich bin bei Gott. Keiner kann mich aus Gottes Hand reißen. Kommst du durch deinen persönlichen Glauben zu tiefen Ruhe und zu innerem Frieden? Vertraust du Gott dein ganzes Leben mit allen Details an? Glaubst du daran, dass alles zum Guten dienen wird? Hast du diese Ruhe, bist du schon in diese Ruhe eingegangen? Und ich behaupte das mal ganz frech, wir sind alle bei diesen beiden Arten von Ruhe in Gott unterwegs. Und ich wünschte uns, dass wir so viel wie möglich von dieser Ruhe, von diesem Frieden schon hier in unserem Leben haben, voll Vertrauen auf Gott, und dass wir uns freuen auch darauf, dass wir in eine ewige Ruhe mal hineingehen. Und deshalb beginnt dieser Text, den wir vorgelesen haben, mit diesem Satz. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen und nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Wer sind die sie, die durch Ungehorsam vom Weg abgekommen sind? Damit ist das Volk Israel gemeint. Wenn wir im Hebräerbrief nachlesen, das ist ein Brief speziell geschrieben an die Judenchristen, die als Juden Christen geworden sind. Und da wird oft ein Rückgriff gemacht auf die Geschichte Israels. Israel hatte auf dem Weg der Wüstenwanderung vom Ägypten in das verheißene Land Kanaan oft ein schlechtes Beispiel abgegeben. Das war oft ein Beispiel des Unglaubens, auch des Ungehorsams. Bis auf zwei, auf Josua und Kaleb, glaubte niemand von den Ausgezogenen aus Ägypten an die Heilsbotschaft Gottes. Und davon lesen wir zum Beispiel in Hebräer 4,2, denn die Rettungsbotschaft wurde uns genauso verkündigt wie jenen damals in der Wüste. Aber ihnen nützte es nichts, weil ihr Hören nicht mit Glauben verbunden war. Sie haben zwar gehört, was Gott ihnen sagte, sie haben es aber nicht geglaubt. Darum blieben die meisten bis auf die zwei in der Wüste und starben dort. Sie haben das gelobte Land nicht erreicht, sondern die nachkommenden Generationen. Diese beiden Ausnahmen, Josua und Kaleb, sie waren die Glaubenden. Und sie werden uns vor Augen geführt als Beispiele, als Vorbilder. Warum waren sie das? Sie waren nämlich wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und davon lesen wir: Aber meinen Diener Kaleb, in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, um seine Nachkommen werden es in Besitz nehmen. Für diejenigen, die das nicht so kennen, möchte ich nur sagen, er gehörte auch zu den Kundschafter, die schon mal nach, geschickt haben in das gelobte Land, um das Ganze auszuloten, wie es dort ist. Er war schon mal dort. Er wird dort eingehen. Kaleb glaubte daran, was Gott gesagt hat. Und er glaubte durch die Gnade, ich würde sagen, der Wiedergeburt im Geist Gottes. Denn Gottes Wort ist wie alle, die an ihn glauben, ein Wort zur Wiedergeburt. Im Neuen Testament lesen wir im 1. Johannesbrief, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Also nicht jeder, der so einmal so gecheckt hat, hat es gehört und hat irgendwie historische Fakten verglichen und sagt, okay, gut, einleuchtend, ich denke, das ist dann schon so und da irgendwie glaubte. Das ist nicht der Glaube, der hier gemeint ist. Das ist ein Glaube mit dem ganzen Leben, nicht nur mit dem Kopf. Darum formuliert der Apostel in einem vorhergehenden Abschnitt im Hebräerbrief, denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Nur der, der einen solchen Glauben hat, der mehr ist als nur Kopfglaube, wird zu dieser Ruhe gelangen. Die Frage lautet also, bist du wiedergeboren? Bist du gläubig? Hast du einen Kopfglauben? Oder hast du einen Herzensglauben, der alles umfasst? Weißt du es nur und checkst du das immer intellektuell? Oder du glaubst es und das geht über das, was wir wissen, hinaus? Wenn du diesen Glauben nicht hast, dann wirst du dich niemals der Rettung in Jesus Christus gewiss. Wenn du diesen Herzensglauben nicht hast, dann wirst du dich immer fürchten vor irgendwas. Dann wirst du sogar fürchten um deine Rettung, um deine Erlösung. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine ganze Kindheit und Jugend spielte sich in der katholischen Kirche ab. Da konnte man sich nie sicher sein. Da musste man schnell zur Beichte rennen und da hatte man ein paar Stunden Ruhe und dachte, oh ja, jetzt ist alles gut. Bis einem mein Fehler unterlaufen ist oder bis man eine Sünde begangen hat. Wenn du diesen Glauben, Herzensglauben, nicht hast, dann wirst du nicht in Jesus ruhen. Da wirst du dich abstrampeln. Da wirst du dir das verdienen wollen. Aber Gott hat uns ein Versprechen gegeben, dass diejenigen, die an ihn glauben vom ganzen Herzen, diese Ruhe bekommen. Darum ist eine Selbstprüfung gefragt. Und wir lesen hier, deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Das ist nicht selbstverständlich. Das läuft nicht automatisch ab. Einer wird ins Taufbecken geschmissen und dadurch ist er Christ. Und hat den Glauben, von dem wir sprechen. Nein, da läuft nichts automatisch. Es glauben viele Millionen von Menschen, dass es so funktioniert. Das funktioniert aber nicht so. Das heißt, wir wollen uns vergewissern, ob wir im biblischen Sinn wirklich Glaubende sind. Und wir haben die Chance, ich würde sagen sogar die Pflicht, immer wieder das mit der Bibel in der Hand abzugleichen. Wo bin ich denn? Wie weit bin ich da abgekommen von dem, was in der Bibel steht? Bin ich noch Christ? Glaube ich oder glaube ich nicht? Die ganze Kraft hineinlegen. In diesem Glauben zu stehen, in diesem Glauben zu wachsen. Also, hast du einen Kopfglauben oder Herzensglauben? Die Echtheit des Glaubens, unseres Glaubens, meines und deines, steht auf dem Prüfstand. Die Aufrichtigkeit des Herzens, darum geht es hier. Glaube ich aufrichtig? Das ist es, was den Briefschreiber hier bewegt. Ihr kennt vielleicht eine Person aus der Bibel, nämlich den David. Es sollte für Israel ein König berufen werden. Und Gott hat Samuel, den Propheten, in das Haus Isais geschickt. Aus diesem Haus kommt der neue König. Er hatte da eine ganze Palette von Söhnen und der Samuel sollte einen aussuchen. Und er hat sie alles, der Vater hat immer so einen vorgeschickt. Der sollte es sein vielleicht, ja. Und Samuel hat sich angeguckt und stellte gleich bei dem ersten. Der Vater hat nämlich die kräftigsten und die größten immer nach vorne geschickt. Und der erste, der Eliab, der war so stark, der war so schön, der war so prächtig, als ob er gerade aus dem Fitnessstudio rausgekommen wäre, dass Samuel dachte, er müsste es sein. Aber dann flüsterte Gott ihm ins Ohr: Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht das Herz. Ist es nicht schön? Ich meine nicht nur die, für die, die klein sind und vielleicht nicht so ansehnlich, für mich allemal, aber ich finde es grundsätzlich, dass es schön ist. Gott sieht in das Herz. Er betrachtet nicht nur das Äußere. Und wisst ihr was? Hier geht es noch um mehr. Nicht nur um das äußere Aussehen, es geht um das Herz. Manche sind äußerlich großartig Gläubige. Aber sind sie es auch innerlich? Sie bekennen ihren Glauben meistens in der Kirche, am Sonntag, wenn sie da sind. Woanders weiß man gar nicht, dass sie Christen sind. Sie führen mehr oder weniger ein Doppelleben. Ist es normal? Nein, okay, einer sagte nein. Sehr gut. Mehr sogar haben nein gesagt. Das ist nicht normal, das ist schizophren. Da ist kein Christ, wenn er hier Christ ist oder tut so, als ob er Christ wäre und woanders ist er gar nichts. Tanzt nach der Musik, die andere spielen. Wir führen mehr oder weniger ein Doppelleben, wenn wir Christen nur zu bestimmten Zeiten sind. Solchen hat Gott geschworen, dass sie in seine Ruhe nicht eingehen. Sie bekommen diese Ruhe und diesen Frieden hier nicht. Die werden immer irgendwie unruhig, ängstlich und sie kriegen diese Ruhe auch in Ewigkeit nicht. Jesus warnt selbst: Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Und vielleicht ist das ein Wort an mich oder an euch. Ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Puh. Okay, gut, das muss man nicht einem zum Geburtstag schreiben. Ei, das wäre ein Hammer. Aber das kann vielleicht ein Weckruf für jemanden sein, dass man einfach so ein bisschen sich überlegt, wie bin ich eigentlich? Bin ich ein Heuchler? Oder bin ich echt? Diese Heuchlerei, diese Schizophrenie im geistlichen Leben kann nicht nur einen Einzelnen betreffen, sogar eine ganze Gemeinde. Da lesen wir von zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes. In der Offenbarung muss Gott die Gemeinde zu Sardes ein furchtbares Zeugnis ausstellen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf bestehst, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Schlimmer geht's nicht. In Wirklichkeit bist du tot. Dann macht man so viel. Man macht Tanzveranstaltungen in der Kirche. Umweltleute treffen sich, das und jenes. Und ist Bewegung, ständig. Konzerte ohne Ende. Und da sagt Gott, in Wirklichkeit bist du tot. Ja, Gott bewahre uns als Gemeinde davor, dass wir durch viele Aktivitäten, die wir betreiben, versuchen zu überspielen, dass wir innerlich nicht glauben. Versteht ihr, was hier gemeint ist? Das, was in Gottes Wort steht, ist für uns ein Maßstab. Und wenn es dort Warnungen gibt, die gelten auch uns. Deshalb sollen wir uns prüfen. Paulus schreibt deshalb voll Ernst: Fragt euch doch einmal selbst, ob ihr im Glauben steht. und prüft euch, erfahrt ihr dann nicht an euch selbst, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann hättet ihr euch nicht bewährt. Luther übersetzt das hier, erforscht euch. Erforschen ist nicht im Sinne, dass man sich so nur betastet, das wäre das Äußere, sondern im Inneren, in Gedanken, im Gewissen, in der Seele. Stellt euch auf Probe, kann man auch übersetzen. Ähnliches sagt der Herr bezüglich der Teilnahme am Abendmahl. Das werden wir nächsten Sonntag tun. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot und aus dem Kelch trinkt. Erinnern wir uns an die Worte, die ich ganz am Anfang gesagt habe? Die erste Art von Ruhe, innerem Frieden. Glaubst du daran, dass Jesus für dich, für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Prüfe dich. Glaube ich das wirklich? Bin ich rein von ihm? Lasse ich mich von ihm vergeben? Oder verharre ich vielleicht in eine Sünde? Ich bin vielleicht ein Dauersünder in einem Bereich. Vielleicht ist das für mich schon chronisch geworden. Dann muss ich da umkehren. Prüft euch jedes Mal selbst, jeder für sich. Die Frage wäre, wie kann man sich selbst prüfen, seinen inneren Zustand? Wie kann man sich selbst auf die Probe stellen? Die beste Art dieser Selbstprüfung ist, Gott zu bitten, dass er unser Herz prüft. Ihm sozusagen unser Herz offenlegen, so in der Hand, und dass Gott es prüft. Und das ist Ehrlichkeit. Also vielleicht ist dieses Bild etwas makaber, aber das zeigt etwas Offenheit. Ja, Gott, bitte, prüfe jetzt mein Herz. Aber bitte ganz genau. Du darfst auch mit deinem Skalpell mal ran. Wenn du deinen Körper durchchecken willst, ob du gesund bist oder nicht, ich mache das zumindest. Früher war das so alle 2 Jahre, jetzt ist es nur alle 3 Jahre. Da gehe ich zum Arzt und lasse ich mich alles da angucken und untersuchen. Ich will nicht auf die Details eingehen, aber die Ergebnisse sind schon wichtig. Und die sprechen Bände. Da vielleicht erfahren wir, hallo, da muss ich meine Ernährung ändern. Da muss ich mich sogar operieren lassen. Da wurde eine Krankheit festgestellt. Da fehlt mir etwas. Genauso ist es auch vor Gott. Dass wir unsere Seele, unseren Geist, auch unseren Körper durchchecken lassen. Das wäre so wie ein göttlicher MRT. Da ist die Bibel und wir fahren mit durch. Und dann kommt raus, was nicht stimmt. Ja? Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Erforsche meine Nieren und mein Herz. Das steht an mehreren Stellen in der Bibel. Und wenn man, das ist ein Sprichwort eigentlich jetzt schon, dass man auf Nieren und Herz geprüft wird. Also das bedeutet genauestens. Also nicht nur bei Zoll, sondern das ist auch im geistlichen Sinne. Auf Nieren und Herz wird man geprüft. Hiob ruft zum Beispiel aus, wie groß ist meine Schuld und Sünde? Lasse mich wissen, meine Übertretung und Sünde. Hiob 13, Vers 23. Er war sich darüber im Klaren, dass er selbst nicht die ganze Menge seiner Sünden ermitteln kann. Wenn meisten Leute, wenn sie sich fragen, prüfe dich, ob du Sünde begangen hast, sagt er, habe ich keinen umgebracht. So, da kommen vielleicht 2 Sachen. Und damit hat es sich. Aber es wird nicht in die Bibel in die Hand genommen, um genauer zu prüfen. Wir brauchen Hilfe des Heiligen Geistes, der uns da eine Einführung gibt, damit wir unsere Seele, unsere Gedanken uns ganz prüfen, dass wir das ergründen. Der Herr verkündigt, ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Jeremia 17. Wieder Herz und Nieren. Gott kann es. Er sagt es selbst. Das heißt, er kann uns prüfen. Deshalb ist diese Einladung an uns. Gott ruft uns zu seiner Ruhe. Hier, Ruhe im Herzen, in der Seele, in den Gedanken, im Körper. Seelische Ruhe auch. Er ruft uns zu einer ewigen Ruhe. Da wird ein Herzensglaube gesucht und darum ist Selbstprüfung gefragt. Du denkst jetzt, ich kenne mich mal selber nicht. Wie sollen mich andere kennen? Kein Pastor, kein Seelsorger, kein Psychologe kann mich und dich wirklich ergründen. Das kann nur Gott. Das kann nur Gott. Darum komme zu ihm und bitte ihn, dir ein durch und durch aufrichtiges Herz zu geben, dass er dich prüft, und dass er dir ein Herz gibt, dass er dir den echten, lebendigen Glauben schenkt. Und ein Herz, das sich befleißigt, auch Gott zu vertrauen, Jesus zu glauben, für all das, was er für uns getan hat. Und damit auch Ruhe und Frieden hier schon zu bekommen und sich auf diese ewige Ruhe jetzt schon zu freuen. Die Vorfreude darauf. Wir werden heute gleich Segnungen in Anspruch nehmen dürfen. Das ist auch eine Chance, um vor Gott zu treten und zu bitten, dass er uns prüft. Dass er uns segnet dafür, dass wir diese Prüfung uns immer wieder unterziehen. Dass er uns vielleicht unsere Sünde überführt, uns klar macht, in dem Punkt liegst du völlig quer mit Gottes Wort. Und vielleicht denken wir um, verändern wir was. Vielleicht macht dir Gott klar, du glaubst, aber das war bis jetzt ein Kopfglaube. Jetzt ist Herzglaube angefragt. Und als Zeitpunkt dessen, dass bei dir jetzt Schnitt gemacht wird und ein neuer Abschnitt beginnt im Glaubensleben, sagst du, dann lasse ich mich taufen. Und ich gebe damit allen zum Verstehen, ab jetzt könnt ihr mich beobachten, dass ich auch einen Herzensglauben habe. Ich bitte euch jetzt alle aufzustehen und wir beten gemeinsam erstmal diesen Psalm, den ich dann noch abrunde mit einem Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Ja, Herr, darum bitten wir dich. Wir bitten dich darum, weil du ein Gott bist, der uns mit seinem Wort reinigt, der uns mit seinem Wort ernährt, der uns mit seinem Wort begleitet. Herr, wir wollen es zulassen und bitten dich darum. Amen.
Zu diesem Teil wollen wir jetzt kommen, dass wir ja, das, was wir gehört haben, vielleicht selber im stillen Gebet bedenken können und vor Gott bringen können, aber auch, dass wir Gebet aufsuchen können. Und ich bitte einmal alle, die jetzt im Gebetsteil aktiv sind, als Beter kurz nach vorne zu kommen, damit ihr in der Gemeinde einmal seht, wer für euch beten wird heute. Wir haben 3 Beter hier vorne und 2 Beter hinten. Unsere Beter Astrid Länger, Wiltrud Schwarz, Peter Obst, Siegfried Backhaus und unser Pastor ist auch dabei, ohne Headset, also ist auch alles privat. Genau. Vielen Dank. Ihr dürft euch schon mal auf eure Plätze begeben, also 3 hier vorne und 2 hinten. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir viele Lieder singen, wir werden zwischendurch auch einen Psalm hören und in der Zeit dürft ihr gerne das Gebet in Anspruch nehmen. Dazu lade ich euch ein. Als erstes Lied singen wir, von deinen Worten können wir leben, und das greift nochmal auf, was wir gerade in der Predigt schon gehört haben. Lasst uns dazu noch einmal aufstehen. Wir möchten jetzt noch zwei Lieder gemeinsam singen, die zwei verschiedene Dinge zum Ausdruck bringen. Einmal, dass wir in unserem Glauben stets Wachstum und Vertrauen brauchen, aber auch, dass wir unsere Sorgen zu Gott bringen dürfen. Und dafür singen wir die nächsten beiden Lieder: Ich will an dich glauben und lege deine Sorgen nieder.
Lass alles fallen, wie es ist für deinen Gott.
Ich möchte uns einige Verse lesen aus Psalm 139. Zwei davon haben wir heute schon gemeinsam als Gebet gesprochen. Und seht diese Verse als eine Ermutigung für euch. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und was wir gerade eben gemeinsam gebetet haben, noch einmal. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Lass uns diesem wunderbaren Gott weiter Lieder singen, und zwar König Jesus und danach ein Ausdruck vielleicht auch von unseren Gebeten, Gott schenkt uns ein neues Herz. Bevor wir das nächste Lied singen, meine kleine Erinnerung an euch. Wir wollen langsam zum Ende dieses Segnungsteiles kommen. Also nutzt das nächste Lied gerne noch für euch beten zu lassen. Und sonst haben wir natürlich auch nach dem Gottesdienst noch den Gebetsdienst hier vorne. Wir singen Ein neues Herz. Ich finde das eine sehr schöne Note, auf der man enden kann. Gott schenkt uns ein neues Herz und das wünsche ich uns allen und euch für die kommende Woche und für die nächste Zeit, dass Gott uns auch im Alltag dieses neue Herz wieder schenkt, wenn wir es vielleicht brauchen oder zum ersten Mal, wie wir gehört haben. Mir bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig, als euch eine gesegnete Woche zu wünschen und wir werden jetzt auf den Segen hören. Dazu stehen wir auf und singen danach das Segenslied. Segne uns an diesem Tag.
Gott segne dich und fülle dein Leben mit Liebe. Geh mit dem Frieden Christi. Er begleite dich durch jeden neuen Tag. Geh mit der Einsicht, dass Gott dir in Jesus Christus seine Liebe erwiesen hat. Und geh mit der Absicht, ihm in Wort und Tat Danke zu sagen und es auszuleben. Geh mit der Aussicht, dass er dein Herz froh macht und dir einen Herzensglauben schenkt. Dazu segne dich der allmächtige Gott. Amen.